Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir blicken heute auf die Lage in der Demokratischen Republik Kongo. In dem afrikanischen Land treffen gleich mehrere Gesundheitskrisen aufeinander. Ein Ebola-Ausbruch, eine Masernepidemie und die Corona-Pandemie. Außerdem wird es darum gehen, dass der Klimawandel nicht allein verantwortlich für sinkende Zugvogelzahlen ist. Und am Ende der Sendung schauen wir vor den Wissenschaftsmeldungen und der Sternzeit auf die Vereinigten Arabischen Emirate, die eine erste Raumsonde ins All schicken wollen. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Vergangene Woche hat die WHO den Osten der Demokratischen Republik Kongo für Ebola-frei erklärt. Knapp 2 Jahre lang hatte der Kampf gegen die Krankheit in der Region angedauert. Bewaffnete Konflikte hatten die medizinische Hilfe erschwert. Mehr als 2200 Menschen starben. Doch inzwischen gibt es neue Gesundheitsgefahren in dem afrikanischen Land. Anfang Juni wurde ein erneuter Ebola-Ausbruch registriert, diesmal im Nordwesten. Außerdem haben sich mittlerweile tausende Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Über diese Lage in der Demokratischen Republik Kongo habe ich heute vor der Sendung mit Marilyn Addo gesprochen. Sie arbeitet am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ich habe sie zu Beginn des Gesprächs das hier gefragt. Bei der Ebola-Epidemie im Osten der Demokratischen Republik Kongo wurde ein neuer Impfstoff eingesetzt, an dessen klinischer Erforschung Sie selbst auch beteiligt waren. Außerdem sind dort ja auch Antikörpertherapien getestet worden oder zum Beispiel der Einsatz des Grippemedikaments Favipiravir. Lässt sich jetzt schon eine Bilanz ziehen, welche Ansätze besonders wirksam waren, was funktioniert hat?
Ja, das war ja ein Ausbruch, der wirklich sehr lange angedauert hat. Und deswegen hat sich da die Möglichkeit ergeben, dass man tatsächlich auch klinische Prüfungen durchgeführt hat. Und es gab dort also auf der therapeutischen Seite eine Studie, die halt 4 Substanzen getestet hat, parallel. Unter anderem war da Remdesivir mit dabei und 3 Antikörper. Und es hat sich dann herausgestellt in der Zwischenanalyse, dass 2 von diesen Antikörpern oder Antikörpercocktails sehr, sehr gut wirksam waren. So wurden diese anderen 2 Arme gestoppt. Und das ist jetzt der Standard of Care in der Therapie. Das sind 2 monoklonale Antikörper oder Antikörpercocktails. Und zum Zweiten wurde der Impfstoff ja über 200.000 Mal verimpft in der Region. Ich glaube, der hat sicherlich dazu beigetragen, dass, obwohl es ein langer Ausbruch war, doch relativ wenig Patienten infiziert wurden. Und man konnte zeigen, dass der Impfstoff 97% wirksam ist. Ja, es waren ja in dieser Therapietestung 2 antivirale Medikamente auch im Rennen. Zum einen Remdesivir, das mittlerweile ja in der Coronavirus, also in der Covid-19-Therapie eingesetzt wird. Und dann das Medikament Favipiravir, das eigentlich zugelassen ist für die Grippe. Das hat aber in den klinischen Studien nicht überzeugen können.
Welche Maßnahmen neben Vakzin und Medikamenten waren denn entscheidend, um den Ebola-Ausbruch letztendlich erfolgreich einzudämmen?
Das sind ja häufig die Maßnahmen, die gerade die Kollegen im Kongo schon jetzt in ihrem 11. Ausbruch immer sehr gut eingesetzt haben. Und zwar geht es darum, dass man die Fälle findet und isoliert und dann Contact Tracing macht, sodass man halt diese Ausbreitung der Erkrankung eindämmen kann. Und das war halt im Osten des Kongo so schwer, weil es ja da Rebellengruppen und politische Unruhen gab, sodass halt das Contact Tracing zum Teil gar nicht gemacht werden konnte, weil man in diese Regionen nicht reinkam.
Aber letztendlich hat es dann doch funktioniert.
Ja, letztendlich hat es funktioniert, obwohl die Bedingungen so schwierig waren. Aber ich muss nochmal darauf hinweisen, die Kongolesen haben ja, das ist ja jetzt deren 11. Ausbruch, in dem sie sich jetzt befinden. Und bis Ausbruch 9 gab es auch keine Therapien und gar keine Impfstoffe.
Das heißt, da haben Vorerfahrungen genutzt, den Gesundheitsbehörden vor Ort.
Auf jeden Fall. Das war jetzt allerdings der 2. Ebola-Ausbruch, den es überhaupt in der Welt gegeben hat. Der größte war in Westafrika, ja 2013, 2014. Aber jetzt hat im Grunde genommen das Land ja seit 2018 kontinuierlich eigentlich Ebola-Ausbrüche gehabt. Der eine in 2018 war nach 60 Individuen schon unter Kontrolle. 2 Wochen später fing der neue an, der jetzt diese 3.400 Infizierten hatte. Und dieser war noch nicht zu Ende. Der ist ja jetzt gerade am 25.06. erst offiziell für beendet erklärt worden. Und am 1.06. ging es in der anderen Region, also wieder im Westen, wieder von vorne los.
Sie haben es jetzt schon erwähnt. Anfang Juni wurde jetzt ein neuer Ebola-Ausbruch im Westen der Demokratischen Republik Kongo registriert, mehr als 1000 Kilometer von der zuvor betroffenen Region entfernt. Helfen die Erfahrungen eben aus dem Osten des Landes jetzt auch beim schnellen Eindämmen dieses neuen Ausbruchs und auch der Impfstoff und die Antikörpercocktails?
Ja, also das wird sicherlich helfen, diesen Ausbruch noch schneller einzudämmen. Man muss dazu aber sagen, 2018 hatte die gleiche Region ja schon mal einen Ausbruch. Da ist der Impfstoff auch schon zum Einsatz gekommen. Also insofern ist da schon Erfahrung, es ist geschultes Personal da. Die Erfahrungen mit den Therapien, die im Osten eingesetzt wurden, die können jetzt halt auch angewendet werden auf den neuen Ausbruch im Westen.
Geht dieser neue Ausbruch auf eine übersehene Erkrankung bei Menschen zurück oder ist das Virus dort offenbar wieder vom Tier, aus dem Tierreich auf die Menschen übergesprungen?
So, die ausführlichen Untersuchungen, die laufen noch, aber es ist schon dokumentiert durch Sequenzierung, dass alle drei Ausbrüche, also der 2018 im Westen, der jetzige im Osten und der neue, alles verschiedene Virusstämme sind aus der Gruppe der Zaire-Viren. Und man geht davon aus, dass es vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Das ist momentan der Kenntnisstand.
Was bedeutet denn diese Erkenntnis für den künftigen Kampf gegen Ebola in der Region? Sollte da der Umgang mit Wildtieren oder mit Bushmeat überdacht werden?
Ja, unbedingt. Das ist natürlich eigentlich auch schon nicht nur in der Region, sondern eigentlich immer schon ein wesentlicher Bestandteil der Kampagnen gegen Ebola, dass Bushmeat nicht verzehrt werden soll. Manchmal sind es aber auch, kann es ja zum Beispiel Stuhl von infizierten Tieren auf Pflanzen, quasi Pflanzenverein oder Früchteverunreinigung. Und da kann es dann zu einer Übertragung kommen. Insgesamt ist es natürlich immer schwierig, einen Erreger auszurotten, der ein Tierreservoir hat, also eine sogenannte Zoonose. Man muss die Bevölkerung schulen, wie das Krankheitsbild aussieht, dass man halt früh solche Ausbrüche erkennen kann. Je mehr Leute geimpft sind, desto weniger empfänglich wird die Bevölkerung sein. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, aber sicherlich auch den Verzehr von Bushmeat, den einzuschränken, gehört mit dazu.
Gibt es denn schon Erkenntnisse darüber, wie lange die Immunität durch diesen Impfstoff anhält?
Ja, zu dem Thema Dauer der Immunität nach dem Ebola-Impfstoff laufen derzeit noch Studien. Es gab schon die ersten Erkenntnisse, die zumindest gezeigt haben, dass Antikörper über 2 Jahre persistieren können. Es handelt sich ja hierbei um ein aktiv replizierendes Impfvirus und man geht da also eher von einer dauerhaften oder längeren Immunität aus. Aber tatsächlich ist der Impfstoff ja erst 2019 zugelassen worden, also insofern fehlen uns noch diese Langzeitdaten.
Wenn wir jetzt vom Thema Ebola auf das Thema Corona schauen, wie beeinflusst da die zeitgleiche Pandemie die Maßnahmen gegen Ebola? Kann die Erfahrung mit Ebola auch nützen, weil bereits sowas wie Abstands- und Hygienemaßnahmen gewissermaßen eingeübt sind?
Diese beiden Viren übertragen sich ja sehr unterschiedlich. Das eine ist ein respiratorisches Virus und das andere Virus wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeit ausgetauscht. Ja, in gewisser Weise ist das Social Distancing da auch sicherlich nicht schlecht oder hilft ein wenig, aber der Kampf gegen Ebola in der Region ist doch sehr beeinträchtigt durch Covid, weil das natürlich das Gesundheitssystem, das sowieso schon marode Gesundheitssystem ist, noch mal mehr belastet. Also es gibt schon Sorge, dass halt sowohl zu materiellen als auch zu personellen Engpässen kommen kann durch diese neue Corona-Situation und das muss man im Auge behalten.
Jetzt sind Corona und Ebola, die ja doch noch in den Medien stattfinden derzeit, diese Krankheiten ja nicht die einzigen Infektionskrankheiten oder Gesundheitsgefahren in der Region. Wie sieht es denn mit Malaria oder den Masern aus? Geraten die jetzt noch stärker aus dem Fokus und ist das ein Grund zur Sorge?
Ja, ich glaube schon, dass es ein Grund zur Sorge ist. Gerade Covid hat natürlich die Welt im Griff mit dem Blick auf, was auch in unseren Ländern passiert. Dieser letzte, der 10. Ausbruch im Osten der Nation im Kongo hat gezeigt, dass ja viel mehr Menschen und großenteils Kinder an Masern gestorben sind als an Ebola. Das hat man in den Medien nicht so transportiert bekommen. Also diese Ausbrüche und auch Covid und auch jetzt halt weitere Engpässe im Gesundheitssystem, die führen natürlich auch dazu, dass halt Kindheitsimmunisierungen, also auch Tetanus und Polio und all solche Impfkampagnen nicht mehr durchgeführt werden können. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren da noch die Folgen von sehen. Und wie gesagt, der größte Masernausbruch der Welt ist momentan dort im Kongo unterwegs.
Ebola, Covid-19 und die Masern. Die Infektiologin Marilyn Addo, Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, über die angespannte Gesundheitslage in der Demokratischen Republik Kongo. Mit dem Klimawandel erhöhen sich nicht nur die Temperaturen. Es verschieben sich auch andere Zyklen der Natur. Wann Pflanzen im Frühling ausschlagen zum Beispiel. Oder wann es besonders viele nahrhafte Insektenlarven gibt. Für Zugvögel, die den Winter in Afrika verbringen und dort gar nicht mitbekommen, wenn der Frühling in Europa früher beginnt, könnte das ein Problem darstellen, weil sie gewissermaßen zu spät kommen. Eine Studie von Forschenden der Vogelwarte Helgoland im Fachmagazin PNAS zeigt jetzt allerdings, die Theorie, rückläufige Zugvogelzahlen vor allem dem Klimawandel anzulasten, greift zu kurz. Lucian Haas mit den Einzelheiten.
Die Zahl vieler Zugvögel in Europa hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen. Als eine mögliche Ursache gilt der Klimawandel. Der Frühling startet in Europa immer früher. Für Zugvögel, die von weit her aus Überwinterungsgebieten in Afrika jenseits der Sahara geflogen kommen, könnte das zum Problem werden, so eine verbreitete Theorie. Birgen Haast vom Institut für Vogelforschung, Vogelwarte Helgoland in Wilhelmshaven.
Weil diese Vögel so weit weg sind von da, wo sie brüten, müssen sie ganze Kontinente überqueren, um zu ihren Brutgebieten zu gelangen. Durch die große Entfernung haben sie aber keinerlei Informationen darüber, wie das Wetter in diesem Jahr in ihren Brutgebieten ist.
Anders gesagt, wenn die Entwicklung der Natur in Nordeuropa als Folge des Klimawandels im Frühling früher einsetzt, bekommen Zugvögel in Afrika das im Grunde gar nicht mit. Sie starten dort zur gewohnten Zeit, verpassen dafür an ihrem Ziel aber die Periode mit dem besten Nahrungsangebot. Die Bestände könnten deshalb mit der Zeit abnehmen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Birgen Haast ist mit Kollegen der Vogelwarte Helgoland der Frage nachgegangen, ob nicht doch auch das Wetter entlang der Zugrouten einen entscheidenden Einfluss darauf hat, inwieweit die Vögel früher oder später in ihren Brutgebieten ankommen. Sie analysierten mehr als 50 Jahre an Aufzeichnungen über 6 Zugvogelarten, wann diese jeweils auf ihrer Reise von Afrika nach Skandinavien in Helgoland Station machten. Die jährlichen Schwankungen glichen sie dann mit historischen Wetterdaten ab, und zwar in einem feinen Raster mit Fokus auf die vermuteten Rastplätze der Vögel an den Zugrouten. Und tatsächlich, 80% der Variation in den registrierten Ankunftszeiten von Jahr zu Jahr konnten sie auf Basis der jeweiligen Wetterverhältnisse erklären.
Es ist ein Mix aus Temperatur, Wind und Niederschlag, wobei der Niederschlag nur eine kleinere Rolle spielt. Wir konnten auch ein geografisches Muster erkennen. Wenn die Vögel nach Europa kommen, sind es die dort aktuell herrschenden Temperaturen, die sie schneller oder langsamer ziehen lassen. Davor haben die Windverhältnisse einen viel größeren Einfluss. Das macht auch Sinn, wenn die Vögel die Sahara und das Mittelmeer kreuzen müssen.
Die Daten der Vogelbeobachter zeigen, dass sich auch die Ankunftszeiten der Langstreckenzugvögel auf Helgoland über die Jahrzehnte tendenziell nach vorne verlagert haben. Im Schnitt um rund 2 Tage alle 10 Jahre. Und auch das lässt sich zum großen Teil mit dem Wetter erklären. Birgen Haast fand Hinweise darauf, dass sich die Windverhältnisse am Mittelmeer im Zuge des Klimawandels eher zum Vorteil der Zugvögel verändert haben.
Die veränderten Windverhältnisse ermöglichen es den Vögeln, schneller oder auch regelmäßiger zu ziehen. So etwas ist bisher kaum jemand aufgefallen.
Interessant ist diese Beobachtung, weil sie neue Fragen aufwirft. Wenn der Klimawandel zwar den Frühling verfrüht, die typischen Wettermuster aber in vielen Jahren so verändert, dass sie den Vogelzug sogar zuverlässiger machen, dann kann man den beobachteten Rückgang der Zugvogelzahlen nicht mehr hauptsächlich dem Klimawandel anlasten. Aber was ist es dann? Birger Haast vermutet vor allem eine veränderte Landnutzung durch den Menschen als Auslöser. Unklar ist noch, wo die entscheidenden Veränderungen stattfinden. Sind es die Brutgebiete, die Überwinterungsstandorte oder die Rastplätze entlang der Vogelzugrouten?
Der Klimawandel ist nicht allein verantwortlich für die sinkende Zahl an Zugvögeln, ein Beitrag von Lucian Haas. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Land mit kaum 10 Millionen Einwohnern und einem Staatshaushalt, der sich zu 30% aus dem Verkauf von Erdöl und Erdgas speist. Die größte Stadt am Persischen Golf ist Dubai, ein internationales Handels- und Tourismuszentrum. In der Raumfahrt hat der Wüstenstaat bislang allerdings keine große Rolle gespielt. Doch jetzt schicken sich die Emirate an, den Weltraum zu erobern. Am 14. Juli soll eine Raumsonde des arabischen Landes ihre Reise zum Mars beginnen. Karl Urban hat die Hintergründe der Mission recherchiert und nachgefragt, wie sie zur bestehenden Marsforschung beitragen könnte.
Die Raumsonde heißt Hoffnung, auf Arabisch Al-Amel, und soll als erste Mission eines arabischen Landes den Mars erreichen. Am 14. Juli soll sie von einer japanischen H-2A-Rakete ins All geschossen werden und damit eine Botschaft an alle Nachbarstaaten der Emirate schicken.
Wenn die Vereinigten Arabischen Emirate es schaffen, den Mars zu erreichen, könnt ihr noch viel mehr. In der arabischen Geschichte hatte diese Region einen großen Anteil daran, Wissen zu generieren. Wir haben aber damit aufgehört. Die Region hat sich zurückentwickelt und ist ins Chaos gestürzt.
Omran Sharaf und sein Team möchten nicht weniger als eine Kehrtwende einleiten, zumindest für die Vereinigten Emirate. Der Luft- und Raumfahrtingenieur leitet die Mars-Mission. Das Vorhaben ist ehrgeizig. Eine 1,3 Tonnen schwere Mars-Sonde, die damit sogar massereicher ist als die erste ESA-Mission zum Roten Planeten. Die arabische Raumsonde soll mit 3 Instrumenten an Bord die anderen 8 derzeit aktiven Missionen am Mars ergänzen und sie soll vor allem eine bislang unbeantwortete Frage klären, erläutert Sarah Al-Amiri, die stellvertretende Projektmanagerin der Mission und gleichzeitig Wissenschaftsministerin des Landes.
Zum ersten Mal überhaupt wollen wir überprüfen, ob sich Änderungen in den tiefen Atmosphärenschichten des Mars darauf auswirken, wie viel Wasserstoff und Sauerstoff der Planet ins All verliert.
Auf den ersten Blick scheint Al-Amel der Raumsonde MAVEN stark zu ähneln, der NASA-Mission, die seit 6 Jahren um den Mars kreist. Auch sie untersucht die Atmosphäre und tatsächlich ließen die Emirate alle 3 wissenschaftlichen Instrumente in den USA bauen. Sie mieteten Reinräume und Testanlagen rund um Boulder in Colorado, wo die Universität auch maßgeblich für die NASA-Mission MAVEN zuständig ist. Dennoch sei die arabische Raumsonde nicht einfach die Kopie einer US-Mission, sagt Omran Sharaf.
Die Regierung wollte nicht, dass wir von Null anfangen. Wir sollten auf dem Wissen von anderen aufbauen. Wir sollten einen emiratischen Weg finden, solche Missionen in einer sehr kurzen Zeit umzusetzen.
Wissenschaftlich wagt Al-Amel tatsächlich etwas Neues, sagt auch Haukan Svethem. Er ist Projektwissenschaftler des ExoMars Trace Gas Orbiters der ESA, der ebenfalls die Marsatmosphäre untersucht.
Ich denke, sie ist eine sehr interessante Ergänzung. Der Orbit der Sonde unterscheidet sich stark von allen anderen Missionen, die bisher am Mars arbeiten. MAVEN verwendet ein recht ähnliches UV-Spektrometer und ist auch auf einem elliptischen Orbit. Aber die emiratische Sonde wird viel weiter entfernt kreisen. Sie wird der Oberfläche nie wirklich nahe kommen und wird dadurch den Planeten beobachten können, wie er sich unter ihr hinweg bewegt.
Mit seinen 3 Instrumenten soll Al-Amel ab Mai 2021 alle 9 Tage jeden Ort auf dem Mars überfliegen und dabei erstmals ein globales Bild der Wetterlage auf dem roten Planeten ermöglichen. Die arabischen Wissenschaftler können die Daten kaum alleine auswerten und wollen sie deshalb spätestens 3 Monate später für Forscher weltweit veröffentlichen, vorausgesetzt, dass der Start am 14. Juli gelingt und dass die erste arabische Mars-Mission den Planeten auch wirklich erreicht.
Karl Urban über die erste Mars-Mission der Vereinigten Arabischen Emirate. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
2 Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen sind nicht mehr gültig. Das hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes entschieden. Sie verwies dabei auf eine Regel, nach der Patente auf die gentechnische Veränderung von Tieren verboten sind, wenn daraus Leiden für die Tiere entstehen könnte, ohne dass es direkten, wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier gibt. Es ist das erste Mal, dass das Europäische Patentamt rechtliche Ansprüche auf Tiere aus ethischen Gründen ablehnt. Ein Bündnis von Tier- und Umweltschutzorganisationen hatte dagegen Beschwerde eingelegt, dass eine US-Firma Schimpansen, in deren Erbgut DNA-Stücke von Insekten eingeschleust werden sollten, als Erfindung beansprucht hatte. Die eingeschleuste DNA sollte die Kontrolle bestimmter Genfunktionen ermöglichen. Die Rechte an der Art der Genveränderungen, die aus den Patenten resultierten, könnten aber bestehen bleiben. Darüber muss nun die Einspruchsabteilung des EPA urteilen. In den Wäldern der Europäischen Union werden mehr Bäume gefällt. In den Jahren 2016 bis 2018 wurde knapp 50% mehr Waldfläche gerodet als im Zeitraum von 2011 bis 2015. Der Verlust von Biomasse stieg dabei im Verhältnis zum Vergleichszeitraum um fast 70%. Das ist das Ergebnis einer Studie italienischer Wissenschaftler, die im Fachmagazin Nature erschienen ist. Für ihre Studie werteten die Forschenden Satellitendaten von 26 EU-Staaten aus. Die Bilder hatten eine so hohe Auflösung, dass auch kleinere Rodungsflächen zu erkennen waren. 10% des Anstiegs lassen sich durch die Alterung der Baumbestände erklären, die es nötig macht, mehr reife Bäume zu entnehmen. Den restlichen Anstieg führen die Wissenschaftler auf die gestiegene Nachfrage nach Holz, etwa für den Bioenergiesektor oder die Papierproduktion, zurück. Ein neuartiges Insulin wirkt schon nach wenigen Minuten. Im Gegensatz zum körpereigenen Insulin, bei dem die Moleküle einzeln vorliegen, sind künstliche Insulinpräparate eine Mischung aus sogenannten Dimeren, bei denen zwei Moleküle zusammenhängen, und Hexameren, in denen sechs Insulinmoleküle zusammenkommen. Um zu wirken, müssen diese im Körper zunächst wieder in Einzelmoleküle zerlegt werden, und das kostet Zeit. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat deshalb ein Insulinpräparat entwickelt, bei dem ein Hilfsstoff die einzelnen Insulinmoleküle daran hindert, sich zusammenzulagern. In Versuchen mit Schweinen wirkte das neuartige Insulin so deutlich schneller. Nach 9 Minuten hatte es bereits seine maximale Aktivität erreicht, doppelt so schnell wie konventionelle Insulinpräparate wirken. Das könnte Diabetikern helfen, ihren Blutzuckerspiegel schneller zu regulieren, zum Beispiel nach einer Mahlzeit. Ob das neuartige Insulin tatsächlich auch für den Menschen geeignet ist, sollen weitere Versuche zeigen. Ihre Entwicklung stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine vor. Ein Exoplanet zeigt seinen Kern. Bei dem neu entdeckten Exoplanet TOI-849b handelt es sich vermutlich um einen Gasriesen, der entweder keine Gasatmosphäre bilden konnte oder sie wieder verloren hat. Zu diesem Schluss kommen Astronomen aus der Schweiz und den USA im Fachjournal Nature. Das Fehlen der Atmosphäre ermöglicht es, den freiliegenden Kern des Planeten zu sehen und zu untersuchen. TOI-849b ist ähnlich groß wie der Neptun und kreist in einer Entfernung von rund 730 Lichtjahren um seinen Stern. Er ist etwa 40 Mal so schwer wie die Erde und besteht laut Berechnungen der Forschenden vor allem aus Eisen, Gestein und Wasser. Der globale Berg von Elektroschrott wächst. Zusammengerechnet liegen weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektrogeräte wie Handys, Kühlschränke oder Monitore auf dem Müll. Das sind 21% mehr als vor 5 Jahren, wie aus dem heute vorgestellten UN-Bericht Global E-Waste Monitor 2020 hervorgeht. Den puren Materialwert des Elektroschrotts beziffern die Autoren auf 57 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet mehr als 50 Millionen Euro. Nur 18% der Geräte werden eingesammelt und recycelt. Der Rest wird auf Mülldeponien gebracht oder verbrannt. Damit werden auch wertvolle Materialien wie Gold oder Silber nicht wiederverwendet.
Sternzeit, 2. Juli, eine kosmische Kollision und die Rettung der Erde. Immer wieder geraten Asteroiden in die Nähe der Erde. Um einen möglicherweise bedrohlichen Brocken abzuwehren, ist es am einfachsten, ihn lange vor einer Kollision zu rammen und so vom Kurs abzubringen. Was nach Science Fiction klingt, hat ein NASA-Team schon vor 15 Jahren vollbracht. Die Raumsonde Deep Impact rammte am 4. Juli 2005 den Kometen Tempel 1. 130 Millionen Kilometer von der Erde entfernt schlug ein Projektil in den nur wenige Kilometer großen Körper aus Eis und Staub ein. Und das mit einem Tempo von fast 40.000 Kilometern pro Stunde. Diese Kollision war eine Meisterleistung der Flugingenieurinnen und Ingenieure. Ein gigantischer Explosionsblitz flammte auf und große Mengen Kometenmaterial schleuderten empor. Alles bestens von der Muttersonde aus sicherem Abstand beobachtet. Das Forschungsteam rund um Deep Impact wollte mit dem tiefen Einschlag erfahren, aus welchen chemischen Stoffen der Komet Tempel 1 besteht. Dafür brauchte man direkte Sicht auf das frische Material, das sich unter der stark eingestaubten Oberfläche dieses Körpers befindet. Wie die Messungen von Deep Impact zeigten, sind Kometen sehr komplexe Gebilde aus Eis und Staub. Das einst populäre Bild vom schmutzigen Schneeball erwies sich als zu einfach, denn Kometen sind erstaunlich unterschiedlich aufgebaut. Ganz nebenbei hat man gezeigt, dass es technisch möglich ist, weit von der Erde entfernt einen kleinen Brocken zu rammen. Vielleicht ist so etwas dereinst die Rettung der Erde.
So viel für Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Corona und der Tourismus in der Türkei. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.